ZIP FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazie a te.
ZIP FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Hallo, auch heute wieder zu einer halben Stunde ZIP FM. Unsere Themen. Verständnis äußerte Bundesumweltminister Trittin für diejenigen, die gegen den Atommülltransport auf die Straßen gegangen sind. Und auch Teile der Grünen hatten dazu aufgerufen zu protestieren, Teile der Partei, die den sogenannten Atomkonsens mitbeschlossen hatte. Der bisher größte Castortransport ins wendländische Gorleben war es, der heute Morgen im dortigen Zwischenlager ankam. Ein Zwischenlager, das immer mehr zum Endlager wird, so die Befürchtungen. Gibt es doch bis heute kein Konzept dafür, was denn mit dem Atommüll letztendlich so passieren soll. So waren auch wieder Tausende auf den Beinen, um den Castortransport, wenn nicht zu verhindern, so doch zumindest zu behindern. Ein Beitrag dazu jetzt gleich. Geschichte wird lebendig und prägt sich viel eindrücklicher ein, wenn sie von Zeitzeuginnen erzählt wird. Doch wieder in die Vergangenheit einzutauchen, schmerzliche und grausame Erlebnisse wieder vor dem inneren Auge entstehen zu lassen, das bedeutet es für die Zeitzeuginnen selbst. Besonders beim Thema Holocaust. Trotzdem, viele von ihnen geben ihre Erfahrungen gerne weiter, denn wenn wir weg sind, ist alles nur noch Geschichte. So nennt sich auch eine Dokumentation, die als Buch und CD gerade erschienen ist und die wir euch heute in ZIP FM vorstellen wollen. Ein beliebiger Jahrmarkt der bunten Möglichkeiten mit wenig konkreten Ergebnissen, ein Treffen, das von handzahmen NGOs wie Attac dominiert wurde, ein Event, das sehr wohl politische Handlungsmöglichkeiten und Perspektiven für eine radikale Linke aufzeigte. Was war es, was da in Florenz stattfand? Wir sprachen mit zwei Teilnehmern des Europäischen Sozialforums nach deren Einschätzung. Heute Morgen um 7:30 rollten die 12 Castor-Behälter ins Zwischenlager Gorleben im Wendland. Seit Montagabend war der Konvoi unterwegs von der Wiederaufbereitungsanlage La Hague. Das letzte Stück, 20 Kilometer Straße, passierte er in nur einer Stunde. Geschützt von einem massiven Polizeiaufgebot war kein wirkliches Herankommen an die Transportstrecke mehr möglich. Wer es dennoch versuchte, wie etwa BlockiererInnen beim Dorf Lase, wurde eingekesselt. Der übliche Ausnahmezustand im Wendland, sobald ein Atommülltransport ins Haus steht. Wieder massive Einschnitte in die Grundrechte, eine zunehmende Aushebelung von Demonstrations- und Versammlungsrecht, gerichtliche Nachspiele werden folgen. Wieder auch ein grundrechtsfreier Korridor, also die Verfügung, die es untersagt, sich in einem Bereich von 50 Metern beiderseits der Bahngleise zu versammeln. Doch der Widerstand gegen das Geschäft mit der Atomkraft, gegen Nuklearmülltransporte ist nicht klein zu kriegen. Schon seit dem Wochenende versammelten sich AtomkraftgegnerInnen im Wendland und entlang der Transportstrecke. Und gestern hieß es für den Castor-Zug Stop and Go, ständige außerplanmäßige Stops, wie es in der amtlichen Sprache so schön hieß. Sitzblockaden auf den Schienen, AtomkraftgegnerInnen, die sich an den Gleisen festgekettet hatten. Ein völlig buntes Gemisch an Menschen ist es, das da im Wendland auf die Straße geht. Ökos, Autonome, Bauern, gestandene Anti-AKW-AktivistInnen, und natürlich auch die eine oder der andere, die den strahlenden Müll einfach nur nicht vor der eigenen Haustüre haben will. Trotzdem, der wendländische Widerstand ist nicht zuletzt dafür bekannt, dass er über den eigenen Suppenkessel hinausschaut und auch dafür, dass er sich nicht in gewaltfreien und gewalttätigen Widerstand spalten lässt. Wir sind die Chaoten, schreiben sich die wendländischen Bauern immer wieder auf ihre Trecker, um den ständigen Diffamierungs- und Spaltungsversuchen entgegenzutreten. Aus einer inzwischen unglaublich umfangreichen Sammlung von Beiträgen hört ihr im Folgenden ein Interview vom Freien Radio Stuttgart mit dem Pressesprecher Rasmus Grobe von x-tausendmal quer, das heute Morgen geführt wurde. Zunächst geht's noch einmal um die Blockade beim Dorf Lase.
Wir sind von Lase aufgebrochen in Richtung Straße. Lase liegt zwischen Dannenberg und Gorleben an dem neuralgischen Punkt an der Transportstrecke, der Straßentransportstrecke, wo der Castor auf jeden Fall durch muss. Und es ist uns gelungen, innerhalb relativ kurzer Zeit dort auf die Straße zu gelangen. Trotz Polizeipräsenz, die Polizei ist einfach nicht fertig geworden mit den vielen Leuten, die da auf die Straße geströmt sind und Innerhalb von ein paar Minuten waren dann über 1000 Leute auf der Straße. Und diese Aktion, die hat dann angedauert bis heute in die frühen Morgenstunden, bis die Polizei dann angefangen hat zu räumen. Nach 3 Stunden ging das los. Insgesamt wurden 9 Aufforderungen erteilt von der Polizei und erst dann hat die Polizei sehr korrekt, also relativ zivil, angefangen, die Blockade zu räumen. Und seit etwa 16:30 ist die Straße dann wieder frei.
Es gab ja beim letzten Castor-Transport die Äußerung von der Polizei, wenn sich die älteren Wendländer und Wendländerinnen auf die Straße setzen, dann kriegen wir ein Problem. Waren es diesmal hauptsächlich Menschen aus der Bevölkerung dort oder waren es Menschen, die von außen gekommen sind?
Ich denke, es war eine Mischung. Also es waren auch Leute von überregional, also aus der ganzen Bundesrepublik, aber es waren auch viele Wendländerinnen und Wendländer dabei. Ich muss dazu sagen, dass das ja nicht die einzige Aktion war, sondern vorher, also gestern Vormittag gab es schon, beziehungsweise die Nacht vorher, gab es schon eine andere große Aktion, eine Hitzacker, die Aktion Widersetzen, wo viele Bürgerinnen und Bürger versucht haben, auf die Gleise zu kommen. Also ein ähnliches Konzept, eine gewaltfreie Sitzblockade auf den Gleisen. Das ist denen nur zum Teil gelungen. Dabei gab es auch eine ganze Menge Verhaftungen. Und da waren auch über 1000 Leute auf den Beinen.
Gestern Abend haben ja noch Meldungen für Irritationen gesorgt, wonach die Polizei gesagt hat, Atomkraftgegnerinnen hätten Deiche unterhöhlt. Und das habt ihr ja sofort zurückgewiesen und habt gesagt, das stimmt so nicht. Das stimmt
ja
nicht.
Und das ist in der Tat, hat es nicht gestimmt. Also es wurde dann sogar von den lokalen Polizeibeamten dementiert. Und das ist ein Beispiel für eine Desinformationspolitik der Polizei. Also die Meldung kam von der Polizei, ja, mit der wir hier wirklich in den letzten Tagen massiv zu kämpfen haben. Also die Auseinandersetzung um den Castor wird längst nicht nur auf der Straße ausgetragen, sondern eben ist zunehmend auch eine Auseinandersetzung in den Medien. Und da ist es natürlich schon schwer, gegen so massive Falschmeldungen und gezielte Fehlinformationen, die von der Polizei ausgegeben werden, die ja zudem noch beansprucht, die Definitionsmacht zu haben, zum Beispiel, indem sie halt sagt, naja, das waren halt nur 400 Teilnehmer und eben nicht 1200. Ja, damit umzugehen, das ist nicht so ganz einfach, aber ich denke, wir haben das auch ganz gut geschafft bei diesem Castor-Transport.
Wie ist es jetzt? Der Castor rollt ja gerade. Meinst genau. du, es gibt noch weitere Aktionen auf der Strecke?
Ja, das muss man sehen. Also möglich ist das. Wir wissen erstmal jetzt von nichts, was geplant ist, aber das weiß man bei vielen Aktionen nicht. Und ansonsten muss man dazu sagen, bereits das, was jetzt in den letzten Tagen gelaufen ist, und das ist ja wirklich schon seit einigen Tagen, das stimmt uns sehr hoffnungsfroh, auch für die Zukunft, weil der Widerstand hier im Wendland und auch überregional, zeigt sich so putzmunter und so lebendig und so kreativ und auch so witzig wie seit langem nicht. Und das macht wirklich Mut und Hoffnung für die Castor-Transporte, die eventuell in Zukunft anstehen, obwohl wir natürlich hoffen, dass sie nicht kommen. Aber wenn es da Leute gibt, wie zum Beispiel den Herrn Reime, den Einsatzleiter von der Polizei, die sagen, naja, es ist hier ja irgendwie weniger los. Ich denke, die Aktionen der letzten Tage, die haben ganz klar gezeigt, das ist nicht der Fall, sondern das Gegenteil ist der Fall.
Und wer auch in die anderen Beiträge der Freien Radios hineinhören will, ja, dem oder der sei die Internetadresse empfohlen. Das ist www.freie-radios.org. Guten Abend. Ich danke denen, die mich eingeladen haben, denn es ist mir ein Vergnügen. Die Begrüßung von Alfred Jachmann, gesprochen bei einer Veranstaltungsreihe, bei der Überlebende des Holocaust aus ihrer Erinnerung sprechen. ein Vergnügen? Alfred Jachmann räumt ein, dass ihm das Thema auch heute noch an die Substanz geht. Und dennoch, gerade das Interesse von jungen Leuten an der deutschen Vergangenheit ist es, das ihm dieses Vergnügen bei einer solchen Veranstaltung bereitet. Eine von vielen erstaunlichen Aussagen bei einer Veranstaltungsreihe in Freiburg, die in den kommenden Tagen als Buchdokumentation mit 2 CDs erscheinen wird. Ein Beitrag von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Wer sich für das direkte Gespräch mit Überlebenden der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik interessiert, stellt fest, wir müssen uns beeilen. Viele der ZeitzeugInnen sind im vorgerückten Alter, leiden aber auch unter Spätfolgen dessen, was sie seinerzeit erlebt haben. Auf Einladung von Radio Dreieckland in Freiburg berichteten deshalb 5 Überlebende aus ihrer Geschichte. Jutta Bergt von ihren Versuchen nach ihrer Befreiung aus Deutschland zu emigrieren. Der Sinto Herbert Ricky Adler schlägt den Bogen von seiner Geschichte hin zu einer Anklage der heutigen Diskriminierung von Sinti und Roma. Alfred Jachmann, im Frühjahr gestorben, berichtet von den ersten Anfängen der Verfolgung im Nationalsozialismus und davon, wie Juden und Jüdinnen zunächst gar nicht glauben wollten, was auf sie zukommen sollte. Trude Simonsson schildert eindringlich insbesondere ihre Erlebnisse in Theresienstadt. Felix Rottberger berichtet, wie seine jüdische Familie auseinandergerissen und auch in Island nicht vor dem NS-Regime sicher war. Das in diesen Tagen erscheinende Buch und die beiliegenden CDs »Wenn wir weg sind, ist alles nur noch Geschichte« dokumentiert die 5 Veranstaltungen. Zwar räumen die HerausgeberInnen ein, dass eine solche Publikation die Vielfalt der Schicksale nicht abbilden kann, und dennoch, narrative Geschichtsschreibung ist nicht nur en vogue, sondern, bei diesem Thema ganz besonders, dringend geboten. Gerade durch die Tondokumente werden Erinnerungen festgehalten und hörbar gemacht, die möglicherweise mehr Aussagekraft haben als abstrakte historische Daten. Vielleicht ist's auch durch die Art, wie die Zeitzeugen gesprochen haben. Im Grunde nie mit erhobenem Zeigefinger oder moralisierendem Unterton, aber immer mahnend, zur Übernahme politischer Verantwortung für die Zukunft. Ulrike Huber, eine der HerausgeberInnen.
Es geht natürlich darum, eine Erinnerung wachzuhalten an eine Verantwortung, die wir hier auch haben, die wir im Nachfolgestaat des NS-Deutschland leben und auch zum Teil eben noch davon profitieren durch wirtschaftliche Vorteile und so weiter. Und die eben auch immer noch damit eine Verantwortung dafür haben, natürlich auch, dass heute zum Beispiel Zwangsarbeiterinnen oder KZ-Inhaftiert oder so endlich entschädigt werden, sofern man eben überhaupt materiell dafür entschädigt werden kann. Also insofern schon immer noch Vergangenheitsbewältigung oder irgendwie Umgang mit der Vergangenheit. Aber es hat schon auch mit der Zukunft zu tun, eben ein Stück weit der Wunsch, das zu bewahren, um die Erinnerungen von den Überlebenden und eben auch durch die CDs auch ihre Stimmen, ihre eigenen Stimmen zu bewahren für, ja, jetzt zum Beispiel für Kerstin Sohn, die mit herausgegeben hat und die einen Sohn hat und halt weiß, der wird keine mehr selber sprechen hören können wahrscheinlich, weil die einfach schon alle hochbetagt sind. Und auch hat auch mit der Gegenwart zu tun, weil viele von den Überlebenden sich eben immer noch alleingelassen fühlen mit ihren Erinnerungen oder ihnen die Verantwortung überlassen wird, die Erinnerung wachzuhalten, zu erzählen, was passiert ist, und sich immer wieder diesen Erinnerungen aussetzen müssen, um zu verhindern, dass das eben in Deutschland einfach abgehakt wird als was, was zwar schrecklich war, aber nun ist hier rum und vorbei und nun können wir wieder in den Kosovo gehen und Krieg führen und das sogar nicht nur trotz Auschwitz machen, sondern sogar damit legitimieren und begründen.
5 Überlebende der NS-Vernichtungspolitik kommen auf den beiden CDs zu Wort. Eine davon, Trude Simonsson. Sie überlebte die Konzentrationslager Theresienstadt und Auschwitz, ist bis heute vielfältig aktiv, spricht öffentlich über ihre Erfahrungen. Sie sagt, es belastet mich, weil ich immer alles wieder erlebe, aber es ist meine Trauerarbeit und meine Pflicht gegenüber den Toten. Zu diesen Toten gehören auch ihre Eltern. Sie wurden in Dachau und Auschwitz ermordet.
Meine Mutter ist vor mir gegangen und ich bin dann 2 oder 3 Transporte später nach Auschwitz. Wir sind da angekommen. Ich hatte keine Ahnung, wo wir sind. Die Duschen waren alle belegt. Jeder, der Schindlers Liste gesehen hat, kennt ja die Duschen, nicht? Und ich hatte nur aus einem Gefühl heraus, ich habe noch ein paar Minuten mit meinem Mann stehen können, gesagt, hier lieber möchte ich lieber tot als lebendig sein. So hat diese Atmosphäre auf mich gewirkt. Da hatte ich noch nicht den Kamin gesehen. Dann kamen die Duschräume und zum Unterschied von den Frauen in Schindlers Liste habe ich nicht gewusst, dass auch hätte Gas kommen können. Wir haben geduscht, wir wurden kahl rasiert, mussten alles hinlegen und sind dann, eines der schlimmsten Erinnerungen für mich, nackt durch den Kordon der SS-Leute gegangen und haben dann irgendwelche Lumpen bekommen. Und dann hört meine Erinnerung auf. Ich weiß, ich war sehr kurz da. Ich erinnere mich nur noch an das stundenlange Appellstehen und das Gefühl, ich möchte tot umfallen und dass die Musikkapelle pausenlos dazu gespielt hat. Und als mich bei der ersten, wo ich das erzählt habe, bei der ersten Gruppe jemand gefragt hat, wie ich mir das erkläre, habe ich gesagt, ich glaube, wenn man ganz große körperliche Schmerzen hat, hat man Glück, wenn man ohnmächtig wird. Und ich denke, dass auch eine Seele ohnmächtig werden kann.
Ist es nicht eine Zumutung, die Überlebenden mit den Mühen der Anreise und dem anstrengenden Vortrag zu konfrontieren? Sie betrachten es, so versicherten sie, als selbstverständlich. Erhielten bei den Veranstaltungen, nach einer kurzen Einführung ins Thema, stets freien Raum aus ihrem Leben zu berichten. Eine Form, die auch in Buch und CD rüberkommt, die aber für VeranstalterInnen wie Gäste, wie einer sagte, konfliktreich sein kann. Nur manchmal führten die Erfahrungen des Nationalsozialismus dahin, sich zur politischen Linken zu begeben. Wir sind doch alle Gotteskinder, sagte Herbert Ricky Adler, rief zu Toleranz und gegenseitiger Achtung auf. Das Publikum stellt fest, dass jede und jeder der Überlebenden persönliche Lehren aus dem Holocaust gezogen hatten. Aber bei aller Unterschiedlichkeit in der Gesellschaftskritik, alle Zeitzeugen betonen die Verantwortlichkeit für heutige und zukünftige Politik und betonen die Wichtigkeit, sensibel zu sein für die Anfänge von Diskriminierung und jegliche Politik der Ausgrenzung. Alfred Jachmann:
Es gibt keine Kollektivschuld. Es gibt keine Verantwortung für das, was Großeltern oder Eltern getan haben. Sie haben nur eines, sie haben für die Vergangenheit keine Verantwortung zu tragen, aber die gesamte Verantwortung für die Zukunft. Und sie sollten verhindern, dass sowas, wie es mir geschehen ist in diesem Land, was man weder in Wort noch in Bild noch in Ton darstellen kann, dass sich das jemals wieder wiederholt, ganz gleich gegen wen auch immer. Das ist der Grund, warum ich heute zu Ihnen gekommen bin. Es gibt jemand, der überlebt hat, und das ist der Jean Améry, der sagt, niemand kann aus der Geschichte seines Volkes austreten. Man soll und darf die Vergangenheit nicht auf sich beruhen lassen, weil sie sonst aufstehen und zu neuer Gegenwart werden könnte. Leider ist das, was er hier aussagt, heute ziemlich aktuell geworden.
Alfred Jachmann, einer, der seine Erinnerungen schildert in »Wenn wir weg sind, ist alles nur noch Geschichte«. Herausgegeben von Amthor Huber und Käpernick. Buch und CDs sind erhältlich ab kommender Woche im Buchhandel für 14,90 Euro. Friedensbewegung ist wieder auferstanden. So oder so ähnlich war nicht nur das Resümee der Tagesschau zum Europäischen Sozialforum, kurz ESF, und der großen Antikriegsdemonstration mit fast 1 Million Menschen am Samstag. Der Tenor in den Medien war einheitlich. Friedlich haben sie demonstriert, Berlusconi bedankte sich bei den Sicherheitskräften für ihre Arbeit, kein zweites Genua sei entstanden. Dabei hatten die italienischen PolitikerInnen, unterstützt von einem Großteil der Medien, im Vorfeld alles dafür getan, um das Klima anzuheizen und die Gefühle hochzuschaukeln. Von einem Verbot des ESF war die Rede, ein Gewaltszenario war heraufbeschworen worden. Fantasiert wurde darüber, dass 5.000 bis 6.000 gewaltbereite Chaoten kommen würden und dass die Kunstwerke Florenz in Gefahr seien. Der Luftraum über Florenz jedenfalls war gesperrt. Wenig hörte man dagegen von den Kritikpunkten des ESF, dem Kampf gegen Neoliberalismus, gegen soziale Ausgrenzung und Entrechtung, gegen die Politik und die Maßnahmen gegen MigrantInnen und so weiter. Auch innerhalb der vorbereitenden Gruppen gab es im Vorfeld enormen Diskussionsbedarf. Wer setzt welche Themen auf die Tagesordnung? KritikerInnen sprachen von einer Dominanz finanzkräftiger NGOs und einer teilweise staatstragenden Ausrichtung einzelner Organisationen innerhalb der Sozialforen. Wie Sie das ESF bewerten würden, gerade auch im Hinblick auf die gerade angesprochenen Fragen, mit welchen politischen Ergebnissen oder Perspektiven Sie nach Hause kamen, das wollte Radio Z aus Nürnberg von Thomas Seibert von Medico International wissen und auch von Thomas Lekorte von der Berliner Gruppe für eine linke Strömung, kurz Fels, den ihr jetzt gleich hört.
Ich würde denken, dass es völlig unmöglich ist, ein einhelliges Fazit von Florenz zu ziehen. Auf jeden Fall war, denke ich mir, Florenz deswegen auch so ein großer Erfolg, gerade in Italien, weil nach Genua eigentlich viele damit gerechnet hatten, dass es so etwas nicht mehr geben wird. Und dass das übertroffen wurde, war auf jeden Fall ein großer Erfolg verglichen mit Genua. Und ich denke, was auch besser war, dass sich gezeigt hat, dass eine Mobilisierung möglich ist, auch anhand eigener Zielsetzungen und nicht in einer Abarbeitung an einem eingemauerten Gegenüber von Feinden, die man dann angehen will.
Also so eher zaghafte Positionen oder auch Positionen, wie sie zum Beispiel in Deutschland eher von Attac vertreten werden, sind doch ein bisschen zurückgetreten hinter Positionen, die sich deutlicher links verorten. Und ich glaube, dass sich im Moment eine Verschiebung ereignet von der Bewegung, deren Hauptgegner dieser vage Neoliberalismus ist, zu einer Bewegung, die sich doch deutlicher als antikapitalistische Bewegung formiert. Aber auch das darf man nicht überdrehen.
Also gerade in den Medien hier hieß es oftmals, die Friedensbewegung sei wieder auferstanden. Da denke ich doch eher so an die 80er Jahre, an große Friedensdemonstrationen.
Ich habe mich eigentlich nicht so sehr an Friedensdemonstrationen erinnert gefühlt, wobei ich das allerdings auch eher aus Deutschland kenne, wo die immer so langweilige Ostermärsche sind. Und die Demo in Florenz, die war einfach unglaublich, weil die total kraftvoll war und lebendig. Und ich denke, dass es letztlich gelungen ist, die Friedensbewegung in die Globalisierungsbewegung einzubringen. Und der alte Aspekt der Friedensbewegung, der immer so ein St. Florians-Prinzip hatte von ich will aber keine Raketen bei mir im Garten und ansonsten aber nicht über den Tellerrand geschaut hat, dass dieser Aspekt sich darin aufgelöst hat und der Blick auf den Gesamtzusammenhang, in dem dieser ganzen Kriegssachen stehen, schärfer geworden ist.
Das ist eine neue politische Qualität, die mit der alten Friedensbewegung nicht zu vereinbaren ist, die auch andere Positionen einnimmt. Vor allen Dingen deswegen, weil ich glaube, dass tatsächlich diese globalisierungskritische Bewegung bisher gekennzeichnet war, dass diese Vielfalt in der Einheit oder Einheit in der Vielfalt herstellbar war über so ein vages, diffuses Kritik an Neoliberalismus. Und das beginnt sich, glaube ich, doch zu vertiefen, sich auch nach links hin zu entwickeln. Das ist, glaube ich, ganz deutlich. Und insofern kann man nicht einfach davon reden, dass die Friedensbewegung wiedergekommen wäre. Das ist eine Bewegung von einer neuen politischen Qualität.
Von den Themen, die man eigentlich immer bei solchen Gipfeln hört, Themen der, ich sag mal, sogenannten Antiglobalisierungsbewegung, war aber wenig zu hören.
Ja, wobei die Themen, die auf den Workshops oder auf den Veranstaltungen angeboten wurden, waren eigentlich für viele gar nicht so wichtig. Und das ist ja auch eine Schwäche von dem ESF gewesen, dass es in vielen Punkten eher so ein Jahrmarkt der Möglichkeiten war und dass der eigentlich von manchen erwünschte Sprung seiner neuen Qualität von Ausstrahlung oder von auch, sagen wir mal, einer Machtentfaltung in Form von das konkrete Modelle und politische Strategien entworfen werden, gar nicht stattgefunden hat. Also es war letztlich war es schon ein sich selbst abfeiern der Bewegung, wenn man das jetzt mal zynisch betrachten will, wobei ich das auch wichtig finde, dass das gemacht wird. Aber ich denke, es haben sich jetzt keine neuen politischen Impulse in dem Kampf gegen die kapitalistische Globalisierung ergeben.
Da wurde ja, glaube ich, im Vorfeld so ein bisschen der Vorwurf laut, Attac versuchte, das Ganze zu dominieren. Gab es denn sowas überhaupt, dass Gruppen versucht haben, das ganze Treffen so für sich einzunehmen?
Ich sage es mal nochmal vorsichtig und wieder auf Italien bezogen. Es gab eine ganz deutliche Dominanz der linken kommunistischen Partei Italiens, also von Rifondazione Comunista, die aber auch einfach damit zu tun hatten, dass ein erheblicher Teil der Teilnehmer schließlich einfach von Rifondazione waren. Und die Partei selber hat, glaube ich, keinen bewussten Versuch unternommen, das zu dominieren. Sie war einfach dominant. Ansonsten gab es in Deutschland im Vorbereitungsprozess Unstimmigkeiten und auch bis hin zum Vorwurf von solchen Dominierungsversuchen jetzt innerhalb des Kreises des Deutschen Sozialforums. Da habe ich aber als jemand, der das am Rand mitverfolgt hat, weniger das Gefühl gehabt, dass das bewusste Dominierungsversuche waren, als dass das organisatorische Unzulänglichkeiten waren. Also, so viel ich unterrichtet bin, hatte das schlicht und einfach was mit Überarbeitung, mit Missverständnissen und so weiter zu tun. Ich würde dann nicht so weit gehen, um zu sagen, dass dann bewusst der Versuch von Dominierung war im Vorbereitungsprozess hier in Deutschland.
Also wir waren uns vorher bewusst, dass das ein wichtiges Konfliktfeld ist, dieser ganzen Bewegung unter Sozialforen in Europa zwischen einer reformerischen Ausrichtung und dem Versuch, die Kraft der Bewegung in solche institutionalisierten Bahnen zu lenken. Im Rückblick finde ich, dass diese Diskussion über was da wer kooptieren könnte, letztlich relativ wenig beeinflusst haben, weil ich glaube, dass das Ganze so groß und so chaotisch war, dass das eigentlich niemand für sich ausnutzen konnte und dass der Schritt zur Institutionalisierung, der von vielen gefürchtet wird, auch diesmal wieder nicht gegangen worden ist. Insofern denke ich, war es richtig, dort weiter auch innerhalb des ESF präsent zu sein. Und wir haben hinterher so das Gefühl gehabt, es war ein Unentschieden auf hohem Niveau. Also es war ein tolles Spiel und es ging 8-8 aus, was die politischen Strömungen angeht.
Welche Bedeutung würdest du jetzt Florenz zuordnen? Welche Bedeutung hat es für die Bewegung?
Also für uns, die wir da waren, war es in allererster Linie mal ein großes Aufladen der Batterie, weil es war einfach toll, mit ganz vielen Menschen dort zu sein. Und du bist mit einem tollen Gefühl nach Hause gefahren und gesagt, so jetzt kannst du hier in dieser grauen, öden deutschen Wirklichkeit weitermachen. Dann denke ich mir, für Italien hat das bestimmt eine wichtige Funktion, weil die italienische linke Bewegung ist schon im Moment klar der Motor in Deutschland und hat zur Mobilisierung der Bewegung nochmal weiter beigetragen. Und was jetzt politisch längerfristige Auswirkungen angeht, würde ich sagen, ja, es war wie gesagt eher eine Stagnation auf hohem Niveau. Also ich habe keine Impulse gesehen, die jetzt eine neue Lösung bringen könnten für dieses alte Problem. Wie schaffst du es, wenn so die Bewegungshöhepunkte vorbei sind, das in eine längerfristig wirksame politische Bewegung umzuformen? Würde ich sagen, also da habe ich noch nichts Neues entdecken können.
Gab es denn nun konkrete Ergebnisse, wo man erwarten könnte, dass es ein gemeinsames europäisches Handeln gibt?
Ich glaube, dass das im Grunde fast von allen Strömungen, die da vertreten waren, auch wirklich angepeilt und angestrebt wird. Dass man jetzt tatsächlich auch Formen findet und auch einen kontinuierlichen Kontakt herstellt, der sowas wie ein gemeinsames politisches Handeln im europäischen Raum ermöglichen wird. Zunächst mal unter der Dringlichkeit des drohenden Irakkrieges, aber perspektivisch natürlich auch darüber hinaus. Das wird, denke ich, sicher passieren, wobei das natürlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist, die auch damit zu tun haben, dass sich diese Bewegung ihrerseits nochmal politisch in Bewegung befindet. Ich glaube nicht, dass die Breite dieser Bewegung wirklich verengt wird, aber es wird natürlich in dem Maß, in dem die Bewegung sich politisch vertieft, wird es natürlich auch zu schärferen Auseinandersetzungen kommen und da muss sie sich, glaube ich, darauf vorbereiten, die dann auch aushalten zu können, sich nicht spalten zu lassen, auch in Bezug auf die politische Praxis, auch in Bezug auf die Sachen, die da immer Thema sein werden, also zwischen denjenigen, die beispielsweise auf einen prinzipiell gewaltfreien Protest zielen und auf eine politische Arbeit zielen, die im Kontakt sozusagen mit der herrschenden politischen Landschaft betrieben wird und denjenigen, die da eher härtere Brüche setzen. Da wird es nach wie vor drauf ankommen, sich nicht spalten zu lassen.
Wir sind am Ende der heutigen halben Stunde ZIPFM angelangt. ZIPFM gibt es auch morgen wieder. Dann unter anderem mit einem Beitrag darüber, wie Bayerns Innenminister Beckstein dem Norden Nachhilfe geben will in der Bekämpfung der sogenannten Schulschwänzerproblematik.
ZIPFM mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia per Dom.
ZIP FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von ZIP FM, der Zusammenarbeit der Politik und Inforedaktionen freier Medien. Die heutige